und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Berliner Zeitung. Ich bin Jutta Kram, stellvertretende Chefredakteurin. Wir haben Gäste eingeladen. Petra Gerster, bekannt aus dem Fernsehen, Ihnen allen wahrscheinlich, und Ihren Mann, so viel darf ich mit Sicherheit verraten, Christian Mühlenberger, auch Publizist und Philosoph, und Herrn Behlitz, der die Moderation führt. Die drei sind gekommen, um uns ein sehr interessantes Buch vorzustellen, das heißt Charakter, worauf es bei Bildung wirklich ankommt. Wir sind sehr gespannt, und der Vertreter des Verlags, Herr Trapp, möchte noch ein paar Worte zur Einführung sagen.
Ich begrüße Sie herzlich zur Vorstellung des neuen Buchs von Petra Gerster und Christian Nürnberger. Sie haben es schon gehört. Charakter heißt es, worauf es bei Bildung wirklich ankommt. Mein Name ist Wilhelm Trapp und ich habe dieses Buch als Lektor des Rowohlt Berlin Verlags betreut. Petra Gerster muss ich Ihnen eigentlich nicht mehr vorstellen. Sie ist Journalistin und moderiert seit Jahren die Nachrichtensendung Heute des ZDF. Den lesenden ZDF-Zuschauern muss ich auch Christian Nürnberger nicht mehr vorstellen. Der Ehemann von Petra Gerster ist ebenfalls Journalist. Er hat seine Laufbahn als Redakteur und Chefredakteur vor etlichen Jahren abgebrochen, um sich der Erziehung ihrer beiden Kinder zu widmen. Aber Petra Gerster und Christian Nürnberger sind nicht nur als Eltern ein Paar. Auch als Autorengemeinschaft in bislang zwei gemeinsamen Büchern widmen sie sich Themen wie Erziehung und Bildungspolitik. Als Dritten auf dem Podium begrüße ich Hans Behlitz, dem Gründungsintendanten des Deutschlandradios. Und ich freue mich sehr, dass er die Moderation heute Abend übernommen hat. Charakter heißt nun also das dritte Buch der beiden Autoren. Charakter, das ist ein Begriff, der heute nicht mehr in aller Munde ist. Und vielleicht liegt es daran, dass im Laufe der Jahrhunderte sehr viel Falsches über diesen Begriff gedacht wurde. So glaubte man fast zwei Jahrtausende lang, der Charakter eines Menschen hänge von dessen Körpertemperatur ab. Zum Beispiel etwa dachte man, dass viel heißes, rotes Blut im Körper einen besonders feurigen Menschen hervorbringt, so sagen wir auch heute noch, oder viel kalte, schwarze Galle einen trägen und phlegmatischen Menschen. Wir wissen natürlich seit dem 19. Jahrhundert und seit der modernen Medizin, dass das Unsinn ist. Allerdings habe ich während der Arbeit an diesem Buch mit den Autoren die erstaunliche Feststellung gemacht, dass an der alten Lehre doch etwas Wahres ist, dass es da einen Zusammenhang zwischen Hitze und Charakter gibt. Ich saß nämlich Anfang Juli dieses Jahres zur Endredaktion drei Tage lang auf der Terrasse von Petra Gerster und Christian Nürnberger in Mainz. Die Temperatur an diesen Tagen schwankte ungefähr zwischen 29 Grad morgens und 36 oder 38 Grad am späten Nachmittag. So genau weiß ich es nicht, weil ich, wie die meisten Menschen, bei solchen Temperaturen nicht mehr vernünftig denken und arbeiten können. Die beiden Autoren allerdings diskutierten mit teflonartiger Hitzebeständigkeit über Argumente im Text, über den Satzrhythmus und über ihre Beispiele. Und da wurde mir klar, dass sich zumindest der Charakter eines Autors, der für sein Buch bis zum Äußersten geht, sehr wohl am Verhältnis seiner Körpertemperatur zur Umgebung erweist. Doch noch ein paar Worte zum Thema. In den letzten Jahren haben uns ganz unterschiedliche, doch gleichermaßen schlimme Vorfälle beschäftigt. Am erschütterndsten waren vielleicht jene Skandale im Fundament unserer Gesellschaft im Erziehungswesen. Da konnten Lehrer verschiedenster weltanschaulicher Richtungen nicht widerstehen, sich an ihren Schutzbefohlenen zu vergreifen, obwohl gerade Erziehern und solchen Erziehern doch eine besondere ethische Verantwortung zukommt. Doch auch an der Spitze unseres Gemeinwesens konnte man ein ganz verwandtes Versagen beobachten. Da treten erfolgreiche Politiker aus geringen Gründen von Amt und Würden zurück, zugegebenermaßen in schwierigen Zeiten, in denen man aber doch diese Politiker am notwendigsten braucht. Und schließlich im Motor unserer Welt, in der Wirtschaft, haben Manager, die man schon unter die Reichen rechnen darf und die Millionen besitzen, Geschäfte betrieben, mit denen sie sehenden Auges Milliardenschäden für die Gemeinschaft verursachten, nur um selbst noch ein bisschen mehr zu haben. Diese Ereignisse aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Politik, Wirtschaft und Erziehung, haben eines gemeinsam. Immer mangelt es hier am Menschen selbst. Wir leben in einer angeblich säkularen Welt jenseits von Ideologien. Ein Maß für das menschliche Handeln scheint da schwer festzulegen. Was man tun und lassen soll, wonach man sein Leben ausrichten darf und wie einer angesehen wird, der so oder ganz anders handelt, das ist heute bedauerlicherweise kein großes Thema mehr. Um solche Fragen wieder zum Thema zu machen, dafür scheint mir der Begriff des Charakters aber überaus geeignet. Ich wünsche Ihnen einen sehr anregenden Abend.
Dankeschön, wir danken der Berliner Zeitung, die heute hier unser freundlicher Gastgeber ist. Entscheidend geschwitzt, ein Hitzer aushalten musste. Ich hoffe, Sie haben ihn auch mit kühlenden Getränken versorgt. Damit ja, Sie stellen uns ja heute ein Buch vor, wie geschrieben für die aktuelle Debatte über Thilo Sarrazin, über das Versagen der Bildungspolitik und über die Frage, was zeichnet den Menschen aus, der in einer immer komplizierter werdenden, in einer immer schwerer zu beschauenden globalen Welt seine Geschicke und die Geschicke seiner Mitmenschen meistern muss. Peter Gerst, eine Fernsehmoderatorin, die uns täglich um 19 Uhr mit den Neuigkeiten aus aller Welt bekannt macht, die Frau Merkel ständig durchs Bild laufen lässt und die uns aber auch mit grässlichen Bildern von Kriegen und Anschlägen auf dieser Welt konfrontieren muss. Und diese Moderatorin schreibt nun mit ihrem Mann ein Buch über Erziehung. Und ihr Mann, Redakteur bei einer Wirtschaftszeitschrift und einem Hightech-Magazin, beschäftigt sich mit ihr gemeinsam mit der Frage, was ist Charakter? Kommt man denn auf solche Themen im Berufsalltag, den ich eben ansatzweise geschildert habe?
Ich glaube, ja, vor allem kommt man auch auf so ein Thema, wenn man sich schon länger mit der Erziehung beschäftigt. Also wir beobachten dieses Thema, wie Sie wissen, in der Erziehung auch vorgestellt, seit mehr als 10 Jahren eigentlich mit Argusaugen und haben die Entwicklung in diesen letzten 10 Jahren doch mit einem Missbehagen verfolgt, weil sie uns in eine ganz falsche Richtung zu gehen scheint. Wir haben die Bildungsdebatte selbst ein bisschen mit angestoßen und haben vor 10 Jahren ja schon den Bildungsnotstand auf das aufmerksam gemacht, was uns zu fehlen scheint in der Bildung der Kinder, was alles zu kurz kommt. Und seitdem scheint uns schon etwas passiert zu sein, aber eben ein ganz anderer Begriff von Bildung verfolgt zu werden, als der uns vorschwebt. Also eigentlich ein ungebildeter Begriff von Bildung, ein Begriff von Bildung, der Bildung verzweckt und zu einem reinen Nützlichkeitsdenken degradiert. Also Bildung ist danach, was unsere Kinder irgendwie fit macht und nah und kantenlos in unsere durchökonomisierte Gesellschaft einpasst und zu funktionierenden, nützlichen Menschen macht. Aber Bildung ist nicht das, was man früher mal Allgemeinbildung nannte oder gar Herzensbildung oder gar Anstand. Oder diesen Begriff, den wir mit Bildung verbinden, dass man sein Handeln nach Kant an ethischen Maximen ausrichtet.
Wie macht man das denn, wenn man gemeinsam als Ehepaar ein Buch schreibt und dabei auch noch Kinder erzieht und andere Berufstätige nach Ehe?
Also ich muss sagen, es wurde von Buch zu Buch besser. beim ersten Buch stand die Ehe auf der Kippe. Es war einfach deshalb, weil sie bis dahin noch kein Buch geschrieben hatte, ich aber schon. Also habe ich gedacht, ich redigiere ihre Kapitel, aber sie nicht meine. Und plötzlich fing sie an, mein Kapitel darum zu redigieren. Und da spitzte sich dann einiges so, da musste der Lektor aus Berlin einfliegen, musste den Ehestreit schließen. Beim zweiten Buch hatten wir uns dann zusammengerauft. Und jetzt beim dritten Buch war Heil und Harmonie. Und jetzt sind wir ein alt eingespieltes Ehepaar. Richtig, wir haben geschissen lassen, ja.
Hat man denn, wenn man die Idee zu einem solchen Buch hat, dass ein paar Monate später, ich weiß nicht, wann haben Sie angefangen zu schreiben?
Schon vor einem Jahr.
Ja, vor einem Jahr. Ja. Dass das auf einmal so ganz toll in die Zeit passt, hat man da so eine Vorahnung? Ich habe ja selber ziemlich gewesen, aktuelle Bildungsdebatte, die sich jetzt auch bei Gabriel und anderen eingebracht
hat. Ich fand überhaupt nicht so an, und um der Wahrheit zu geben, ich bin auf das Thema aufgekommen, weil ich in einer Frau verheiratet bin, die bei jedem Glas Bier mir Charakterschwäche vorwirft.
Sie
hat natürlich keine. Ich habe gedacht, schreiben Sie auch Therapie und Selbsttherapie, vielleicht hilft es ja.
Ich glaube, fängst du rein mit den Intimitäten an. Dann kommst du zum Schluss.
Ja, und willst du mal übrigens, dass auch wenn der Lektor noch dazu kam, wurde die Gelegenheit zu geben, dass dicke Menschen, bitte? dass dicke Menschen tatsächlich in euer Charakter schwach sein. Habe ich mir geschrieben.
Okay. Herr Schmidt, ich habe jetzt noch weiter erfahren, was gesprochen ist in dem Buch. Ja. Sie bitte lesen Sie uns doch mal etwas von dem, was Sie für so wichtig erachtet haben, dass Sie es bis in die letzte Phase in das Buch hineingeschrieben haben.
Ich wollte nur noch etwas ergänzen, das ist eine Frage, weil Sie sagten, ob man auch durch die Nachrichten darauf kommt. Das wollte ich noch ergänzen, dass natürlich das, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist mit der Finanzkrise und der globalen und dann Griechenland und Euro und so weiter, aber das fing im Grunde schon an im Jahr 2000 mit der ersten großen Blase, die geplatzt ist. Also dass diese wirtschaftlichen Krisen uns natürlich auch sehr stark damit konfrontierten, dass da offensichtlich viele junge Menschen in verantwortlichen Positionen sitzen, die überhaupt nicht verantwortlich handeln. Also die das Geld, das ihnen nicht gehört, an der Börse verzocken und dafür dann auch noch nicht mal die Verantwortung übernehmen und ihnen die Verantwortung auch niemand abverlangen. Und das war natürlich auch auch ein Anlass, darüber nachzudenken, ob in unserer Gesellschaft vielleicht irgendwas schiefläuft, weil wir bestimmte Dinge ganz aus dem Auge verlieren. So etwas wie Gemeinwohl zum Beispiel, das spielt irgendwie keine Rolle mehr. Und das war sicher auch ein Anlass für dieses Buch.
Ja, dann lesen Sie doch jetzt etwas Nachrichten über den Charakter, worauf es bei der Bildung wirklich ankommt. Nachrichten, Hintergründe, Kommentare.
Wir wollten noch mit dem Willy Brandt anfangen, ne? Oder?
Ja, Brandt. Mit dem
Gehen oder mit der Hertha Müller? Nee. Fangen wir
doch
mit einem. Ich habe
schon
mal
den
Halm
mit der
Hertha Müller. Halm
machen wir zum Schluss.
Bitte?
Machst du nicht? Ich dachte, das ist auch
die Schwierigkeit. Ich habe dir das alles gesagt, das ist nicht aufgeschrieben.
Das ist doch.
Ja,
bei mir
doch. Also liest du mal, fang mal an mit 108, würde ich sagen.
Wir können auch teilweise, wenn du erzählst.
Ja. Ja, genau, das machen wir auch.
Gut. Also, wir können natürlich nur kleine Häppchen bieten. Also, es wird wahrscheinlich für Sie schwierig, da einen Zusammenhang zu erkennen. Aber nehmen Sie einfach mal die Häppchen. Ich lese jetzt etwas zu der Frage, wie ein Charakter überhaupt entsteht. Und das ist auch in die Aktualität hineingesprungen. Wir haben ja die Sabbatzin-Debatte mit den Genen und die sind immer noch diesen vorherrschenden Aberglauben, die Gene sind und die machen alles. Und in diesem Häppchen widerspreche ich jetzt ein bisschen und sage, was eigentlich die Persönlichkeit und den Charakter ausmacht. Ich bin ich. Bevor einer das sagen kann, ist schon ganz viel Nicht-Ich in ihn hineingeflossen. Sind bereits sehr viele das Leben prägende Vorentscheidungen gefallen. Meist durch ein Zusammenspiel aus Zufall und Notwendigkeit. Schon das, was einer als Glück betrachtet, welchen Lebensentwurf er plant und wie er ihn ausführen will, wird bereits im Moment der Geburt durch Kultur und Klasse sowie durch Familie determiniert und dann immer enger gestört. Die Geburt in einem Dorf in Anatolien strukturiert einen anderen Lebenslauf als eine Geburt in einer Villa in Hamburg-Blankenese. Wer zwischen 1950 und 1980 im nördlichsten Bayern geboren wurde, bekam ein Leben West. Nur ein paar Kilometer weiter nördlich bekam man ein Leben Ost. Und im 50-Einwohner-Dorf Wöttlareuth, genau an der Grenze an der ehemaligen, teilten sich die Schicksale entlang eines kaum 2 Meter breiten Baches. Ob einer links oder rechts des Flusslaufs geboren wurde, entschied über Bundeswehr oder LVA. Volkswagen oder Trabi, Konsumwerbung oder Politpropaganda, Freiheit und Risiko oder Sicherheit und Stasi-Beschützung. Wer im westlichen System politisch eine eigene Meinung hatte und dafür eintrat, hatte im schlimmsten Fall Karrierenachteile zu befürchten und brachte es im günstigsten Fall, wie Schröder und Fischer, zum Kanzler und Außenminister. Wer im östlichen System eine eigene Meinung hatte, landete im schlimmsten Fall in Bautzen. Es macht also bei jedem Einzelnen einen großen Unterschied, wo und wann er geboren wird. Ob er mit weißer Hautfarbe und männlichem Geschlecht auf die Welt kommt oder mit schwarzer Haut und weiblichem Geschlecht. Ob er als Kind geliebt wurde oder gehasst, ob er eine robuste Konstitution mitbekommen hat oder eine schwache. Natürlich spielen auch ererbte Gene eine Rolle, aber viel größeren Einfluss haben die Bildung und das Einkommen seiner Eltern. Daneben Geschwister, Verwandte, Sandkastenfreundschaften, Tagesmütter, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Pfarrer, Mitschüler, Professoren, Freunde. Was aus einem wird, hängt von den Büchern ab, die man zu lesen oder nicht zu lesen bekommt. Von den Filmen, von seiner Zeitungslektüre, seinem Informationsverhalten und von tausend anderen Einflüssen, die sich untereinander verschränken, rückkoppeln, verstärken, abschwächen. Das eigene, die Eigenarten und Eigenschaften eines Menschen, all das ist zum größten Teil Verliehenes, Geschenktes, Zugefallenes, Zufälliges.
Die kritischen Forderungen, erkenne dich selbst, werde, wer du bist, lassen sich vom Einzelnen allein also gar nicht erfüllen. Deshalb sagte Theo Fast, der Mensch muss erzogen werden, sonst entsteht Wildwuchs. Das Wirken der großen Philosophen, Sokrates, Platon, Aristoteles, war immer auch ein großes Plädoyer für Erziehung und Bildung. Was sie aber noch nicht so deutlich gesehen haben, war die Tatsache, dass auch die Erzieher Kinder ihrer Zeit sind und es daher ungeheuer schwierig für den Lehrer wie den Zögling ist, sich über diese Zeitbedingtheit zu erheben und sich aus dem Gefängnis der herrschenden Irrtümer zu befreien. Deshalb machen alle Eltern in bester Absicht Fehler, die ihre Kinder später erkennen und ihnen womöglich vorwerfen, um dann bei ihren eigenen Kindern zwar nicht mehr diese Fehler, aber garantiert andere zu machen. Was aus einem wird, hängt also von zahlreichen mehr oder weniger zufälligen Faktoren ab. Sie relativieren unsere Leistung, aber auch unser eigenes Versagen. Um zu skizzieren, wie schwer es ist, einem einzelnen Menschen gerecht zu werden und die Entstehung seines Charakters zu begreifen, nehmen wir eine große Persönlichkeit, über die viel geschrieben, deren Leben erforscht und gedeutet ist, Willy Brandt. Man könnte, wenn man sich damit auseinandersetzt, schnell zu dem Schluss kommen, dass Willy Brandt der wurde, der er war, hat er vor allem seinen Großvater und dem Milieu zu verdanken, in dem er aufwuchs. Dieser Großvater, Ludwig Heinrich Karl Frahm, war ein einfacher Arbeiter in Lübeck und ein gläubiger Sozialdemokrat. Man muss es so formulieren, weil der Sozialismus damals für den politisch schwachen Teil der Arbeiter tatsächlich eine Erlösungsreligion war, auch wenn sie ihn für das Gegenteil von Religion hielten, nämlich für die Verbindung von Wissenschaft, Aufklärung und Fortschritt. Die Anhänger dieser Religion hatten sich überall, auch in Lübeck, ihre eigene Welt geschaffen. Ein Milieu, eine Gemeinde, in der es alles zum Leben Notwendige gab. Die Arbeiterwohlfahrt und den Arbeiter-Samariter-Bund. Den Verein zur Pflege des Esperanto. Den Arbeiter-Turn- und Sportbund, mit dem man Radfahren, Angeln, Kegeln, Segeln, Schach spielen und Briefmarken sammeln konnte. Mehr als 20 künstlerische Arbeitervereine kümmerten sich um Musik, Gesang und Literatur. Genossenschaften bildeten eine Marktmacht, um Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs billiger einzukaufen und an ihre Mitglieder weitergeben zu können. Bildung stand hoch im Kurs. Man debattierte und las viel, denn natürlich gab es auch eine Arbeiterbibliothek. Deren Literaturauswahl war vermutlich einseitig, denn jedes Milieu, ob nun katholisch, protestantisch, sozialistisch, adelig oder großbürgerlich-kapitalistisch, hat seine Grenzen, sonst wäre es ja keins. Für sozial benachteiligte Kinder aber ist so ein Milieu wie ein Biotop, das ihnen gibt, was sie zum Heranwachsen brauchen. Anregungen, Nestwärme, Vertrautheit und eine Identität. Der kleine Herbert Frahm, der sich später als Exilant den Decknamen Willy Brandt zulegte, war den Leuten im Milieu bekannt. Und das Milieu erzog immer mit. Was man tut und nicht tut, gemeinsame Wertvorstellungen und Haltungen vermitteln sich an so einem Ort wie von selbst und geben dem Einzelnen Orientierung.
Im Lübecker Arbeiterverbund lernte man, was Solidarität ist. Man lernte, dass die Schwachen mächtig und stark werden können, wenn sie sich zusammenschließen und organisieren. Man lernte den Wert von Bildung gerade für die Unterprivilegierten schätzen. Man bekam von seinem Milieu Klassenbewusstsein und damit Selbstbewusstsein eingeübt. Man hatte seinen Arbeiterstolz. Davon hat Willy Brandt selber erzählt. In seinen Kindheitserinnerungen gibt es eine Szene, da ist der Junge 8 Jahre alt. Sein Großvater bestreikte die Fabrik, in der er arbeitete. Der Direktor dieser Fabrik sah den 8-Jährigen auf der Straße und fragte ihn, ob er zu Hause genug zu essen habe. Als der Junge schamhaft herumdruckste, nahm ihn der Direktor einfach an der Hand, führte ihn in eine Bäckerei und kaufte ihm 2 frisch gebackene Laibe Brot, die der kleine Herbert stolz nach Hause trug. Wie kann ich damals noch Herbert fragen? Aber welche Enttäuschung! Statt allgemeine Freude auszulösen, erhielt er eine Standpauke vom Großvater und musste die Brote zurückbringen, denn ein streikender Arbeiter nehme keine Geschenke vom Arbeitgeber an. Wir lassen uns vom Feind nicht bestechen. Wir sind keine Bettler, die man mit Almosen abspeist. Wir wollen unser Recht und keine Geschenke. Ich glaube, das hier ist das Schreibe. Ja, in unserer Ehe ist es so, ich bin die richtigen Entscheidungen. Und sie entscheiden, was richtig ist. Der kleine Herbert hat es in der Lektion gelernt. Sie gehört zu den Erlebnissen, die einen Mann bildeten und prägten, der später als Bundeskanzler auf Aussöhnung bedacht war und dafür 1971 den Friedensnobelpreis erhielt. Ja, das war ein guter Abschluss, hast du recht. Ja.
Geht natürlich noch weiter, wir sollten also ein bisschen kurz halten, wo wir natürlich noch darüber reflektieren, wie es kommt, dass so einer eben dann ins Exil geht und widersteht und diese große Rolle spielt, die er später spielt, obwohl er ein sehr benachteiligtes Kind war. Er war ja auch ein uneheliger Sohn einer Mutter, die im Konsum oder Konsum, sagt man glaube ich, arbeiten musste und überhaupt keine Zeit für ihn hatte, aber eben das Milieu, der Großvater und dieses Biotop aus diesem Arbeitermilieu haben ihm offenbar die Kraft gegeben, die er gebraucht hat, um sich dann auch davon zu lösen und eben die Rolle in der Weltpolitik zu spielen, die er dann gespielt hat. Also das geht noch ein bisschen länger. Ja.
Kann man dann den Charakter auch mit Persönlichkeit übersetzen?
Das wollte ich ganz dasselbe, aber das gehört so eng zusammen, dass man es kaum auseinanderdrücken kann. Überhaupt gehört Charakter zu den Wörtern, die man einfach nicht definieren kann. Es gibt ja so große Wörter wie Liebe und Tod, Leben. Kein Mensch kann das definieren, was das ist. Und so ist auch ein Charakter und auch ein bisschen auch eine Persönlichkeit.
Also Persönlichkeit ist ein etwas weiterer Begriff, zu dem auch das Äußere an der Körper gehören, ganz sicher. Und die Erscheinung und der Beruf und das.
Aber es war auch geschrieben, ein Psychologe hat mal die ganzen Persönlichkeitstheorien, die mal durchgegangen und da kam zu dem Ergebnis, es gibt keine Definition für Persönlichkeit. Also auch das. Jeder Psychologe macht am Ende seine eigene Definition.
Für Charakter?
Auch für Persönlichkeit, der Charakter auch. Wenn ich Charakter definieren müsste in einem Satz, dann würde ich sagen, Charakter ist der Wille und die Fähigkeit, die eigenen Werte notfalls auch gegen sich selbst anzuwenden, dafür zu kämpfen. Und im Extremfall, so machen es uns die großen Charakterkräfte vor, auch dafür zu sterben. Wir haben auch Beispiele erwähnt von Widerstandskämpfern, die haben gesagt, bestimmte Werte müssen unbedingt gelten und koste es das eigene Leben. Das sind so die Fixsterne am Himmel, an denen man sich als Durchschnittscharakter orientieren kann.
Also der Erfinder des Begriffscharakters, der Grieche, alles geht ja immer auf die Griechen zurück, Kleophas, der hat ja dann die griechische Vokabel genommen und die heißt einritzen, schärfen, einprägen. Also das, was einen Menschen prägt. Und das ist natürlich eher das Innere, das von innen kommt und das nicht die Persönlichkeit, die eben auch die äußere Erscheinung und das Auftreten mit beeinflusst, obwohl ein Charakter natürlich auch beeinflusst, ist dann jemand mit Charakter immer ein Tugendsport, der nie etwas.
Also zunächst ist Charakter natürlich wertfrei. Charakter kann gut sein und Charakter kann schlecht sein. Aber wenn wir sagen, jemand ist ein Charakter, dann ist es sozusagen der starke Charakter gemeint, so einer wie Willy Brandt oder Widerstandskämpfer oder auch Hertha Müller, den wir auch im Buch. Tugendbeutel aber ganz sicher nicht, nein. Mit Tugendbeuthaftigkeit hat es, glaube ich, auch gar nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich etwas, dass jemand eine Idee hat, die größer ist als er selbst und dass er sich an dieser Idee orientiert, auch auf Kosten seiner selbst.
Meine Kant hat sich das sehr, sehr einfach gemacht. Sie haben ihn ja schon zitiert. alles das, wenn man sich an epischen Maßstäben ausrichtet. Aber was sind denn epische Maßstäbe? Ein Philosoph kann das jetzt mal leichter sagen in der Philosophenstube, als Menschen, die tagtäglich im praktischen Leben, finde ich, quasi in jeder Minute irgendwie entscheiden müssen, wie handle ich mich, wie verhalte ich.
Also die grundlegenden ethischen Maßstäbe, auf die sich eine Gesellschaft eigentlich einigen können müsste, stehen da auf dem Grundgesetz. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, der Sozialstaat, Freiwahlen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das sind so sind die ethischen Werte. Es ist unser ethisches Fundament unseres Landes, auf das man sich einigen können müsste. Und wir haben ja gerade das Problem, dass sich eben auf der islamischen Seite manche eben nicht darauf einlassen wollen. Aber das müssen wir hinkriegen, dass wir uns auf diesen, dass wir diese Gemeinsamkeit haben.
Das muss man immer wieder setzen, auch im täglichen Leben.
Das ist der Minimalkonsens, den aber jeder anerkennen muss.
Freiheit, auf die Freiheit des anderen zu achten, die eigenen Grenzen zu sehen, ja. Auch für andere mitzuentscheiden, ob sie vor etwas zu bewahren, was schädlich für sie wäre.
Also was die Werte betrifft, da hängt es natürlich auch ganz stark mit unserem Bildungsbegriff, oder nicht unserem Bildungsbegriff, aber dem Bildungsbegriff, den wir anhängen, der auch sehr stark auf den Philosophen Spähmann geprägt ist, den wir auch im Buch ja zitieren. Das geht natürlich darüber hinaus, weil das ist, würde ich sagen, Grundgesetze eher die Basis oder der Minimalkonsens für die Gesellschaft, aber die Werte, die auch stark mit einem gebildeten Menschen zusammenhängt, der eben lernt, dass seine Person, dass er nicht allein auf der Welt ist, sondern dass es eben auch andere Perspektiven gibt, der also in der Lage ist, sich selbst auch zurückzustellen und sich selbst auch zu relativieren. Das ist, glaube ich, ein ganz hoher Wert, dass man auch mit anderen Augen zu sehen lernt. Das ist im Grunde auch die Voraussetzung für jede Form von Empathie oder früher sagt man auch Mitleid, dass man fähig ist, Mitleid mit einem anderen zu haben, sich in einen anderen hineinzuversetzen. Schon das lernen viele Kinder nicht mehr, auch schon allein durch die Tatsache, dass, wie ich heute in der Zeitung las, jedes vierte Kind zwischen dem Westen und jedes dritte im Osten als Einzelkind aufwächst. Also von daher auch schon vieles gar nicht mehr von allein mitbekommen, wie man teilt und sich mit anderen auseinandersetzt. Das spielt schon eine große Rolle.
Wie kommt man jetzt einer Prägung durch die Eltern, durch die Religion, christlich oder muslimisch, was macht dann der arme Atheist?
Also die Eltern spielen keine große Rolle, Sie erwähnen gerade die alten Griechen, die haben wir ja auch im Buch drin und den Theophrast und natürlich auch schon bei Aristoteles, der ja auch schon über die Tugenden sinniert, die irgendwie als Samenkorn in einem schlummern, aber eben geweckt werden müssen. Also das kann man sicher eine Parallele zuziehen auch zu dem, was man vielleicht auch an Genen vererbt bekommen hat. Aber die nützen einem nichts, solange die nicht geweckt werden. Also es bedarf natürlich der Erzieher und vieler Menschen, die ein Kind lieben, damit diese Fähigkeiten, die in möglicherweise angelegt sind oder schlummern, überhaupt erweckt werden können. Und insofern sind wir auch in dieser Tradition Erziehungsoptimisten, im Gegensatz zu Herrn Sarrazin, und glauben, dass man aus jedem Kind, auch wenn die Anlagen vielleicht auch nicht ganz so reichhaltig sind, immer noch durch Erziehung ein Optimum heraus, für seine Verhältnisse ein Optimum herausholen können muss, durch eine liebevolle Zuwendung und Förderung. Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend.
Könnte man das so als den Anti-Sabbat-Ziel bezeichnen?
Vielleicht schon.
Wenn wir einen Satz hatte ich mir hier herausgeschrieben, ein guter Charakter ist nicht das Ergebnis guter Gene, sondern guter Erziehung. Die Ursache eines freundlichen Wesens ist nicht ein Freundlichkeitsgen, sondern eine freundliche Umwelt. Religion. Viele sagen ja, dass diese Werte, die Sie hier eben dargestellt haben, haben doch zumindest auch einen religiösen Grundhintergrund.
Ja, also Religion bezeichnet man als die Theorie der Werteerziehung. Man kann Religion unterrichten, man kann über Werte und man kann in Ethik unterrichten, aber das macht noch nicht einen ethischen Charakter. Sondern das muss ja im Leben erprobt werden, das muss auch einmal vorgelegt werden von den Eltern, von den Lehrern. Und es gibt ein paar Fächer in der Schule, die eigentlich eine viel bessere Wertevermittlungsinstanz sind als Religion und Ethik, nämlich Sport und Musik und Theater und Kunst, Malerei. Denn in all diesen Fächern lernt man erstens das Regelwerten, dass Regelverstöße geahndet werden. Man lernt in der Musik aufeinander zu hören, man lernt im sportlichen Team aufeinander zu achten und zu erahnen, was der andere will. man lernt, sich in den anderen einzufühlen, in den Mitspieler, in den Gegner, und dadurch lernt man auch Empathie, und dadurch vollzieht sich erst die Menschwerdung. Und wer das gelernt hat, der wird nicht mehr dazu zu bewegen sein, sich von irgendeinem Guru manipulieren zu lassen oder sich von irgendeinem Hetzer in den Krieg hetzen zu lassen.
Das ist leider so, Und obwohl man seit 10 Jahren weiß, wie wichtig diese Fächer sind, nicht nur Mathematik und Latein und Deutsch, sondern eben auch genau diese kreativen Fächer, in denen eben auch sowas wie eine Allgemeinbildung sich vollziehen könnte, weil man eben mehr über sich auch selbst lernt in solchen Fächern als eben in den reinen kognitiven. Und das ist in dieser Bildungsdebatte vollkommen außer Sicht geraten. Es geht ja nur um Kompetenzen und fit sein im Wettbewerb und Inder und Chinesen die Stirn bieten können später und so Deutschland als Wirtschaftsstandort stärken. Das ist das einzige Ziel.
Haben wir aber schon vor 10 Jahren geschrieben, haben wir schon geschrieben, wir wollen kein Bildungssystem als Verpflichtung, dass man vorne einen Schüler hineinsteckt und hinten einen Ingenieur herauszieht. Und das Gegenteil ist diesen 10 Jahren eingetreten. Hat also unser Buch halt nichts genützt. Vielleicht ist das jetzt irgendwas.
Aber die Frage nach der Religion ist natürlich berechtigt. Natürlich sind die Werte sicher christlich geprägt, aber sie sind auch genauso von der Antike geprägt, also von den alten Griechen schon, von der Idee des Humanismus. Und sie sind, glaube ich, unabhängig auch von Religion. Also wenn wir zum Beispiel auch so nehmen, es läuft wie die Hertha Müller, vielleicht können wir von der noch was, die kennen Sie ja sicher alle, den Nobelpreisträger, oder natürlich kennen Sie sie. So jemand wie Hertha Müller ist, glaube ich, nicht religiös geprägt, zumindest hat sie das nie gesagt. Kommt ja auch aus einem sozialistischen Land und auch Willy Brandt war ja nicht religiös. Also es ist relativ unabhängig von Religion, ob man jetzt sich zu einem solchen Charakter oder zu einem anderen entwickelt.
Also die ältesten Wurzeln sind natürlich, kommen schon aus dem Christentum und aus dem Judentum. Freiheit, Brüderlichkeit, das haben nicht die Franzosen erfunden, sondern das haben die Juden erfunden vor 3000 Jahren auf dem Berg Sinai. Aber man kann diesen theologischen Teil weglassen und kann sich trotzdem auf diese Werte einigen. Auch als Athlet kann man diese Werte vertreten, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und insofern ist es inzwischen eben Konsens zwischen Christen und Atheisten.
Hertha Müller geht, die ja in ihrem Buch eine große Rolle spielt. Vielleicht sind Sie so nett und lesen da noch eine Passage.
Das lese ich jetzt, das sind nur 2 ganz kurz. Nur mit Hertha Müller, ja, das Interview lese ich nicht, sondern nur. Genau, Sie kennen ja sicher die Geschichte, die Hertha Müller ja auch in Interviews erzählt hat, die zu den Banater Schwaben gehört, in Rumänien aufgewachsen ist und also zu den Volksdeutschen, sagte man glaube ich früher, zu der Gruppe gehörte und die eines Tages von einem Sekuritate-Mitarbeiter als Mitarbeiterin geworben werden sollte und sie diesem Drängen aber nicht nachgegeben hat, sondern nicht den Vertrag nicht unterschrieben hat, sondern geantwortet hat, ich habe nicht diesen Charakter, worauf dieser sekuritäre Mann vollkommen hysterisch wurde und wie sie ihn den Tod bedroht hat. Das hat sie nicht beeindruckt, obwohl man ihre Mutter dann auch ins Gefängnis verschleppt hat und da auch wohl gefoltert hat einen Tag und sie einfach permanent Angst haben musste bis zu ihrer Ausreise, ist sie standhaft geblieben. Im Gegensatz zu manchen ihrer Freunde, sie haben sicher mitbekommen, so im Frühjahr dieses Jahres ist Werner Söllner, der auch zu der Literatengruppe gehört hat, sozusagen enttarnt worden als Mitarbeiter der Sekuritate. Er hat es also selber nicht zugegeben, sondern erst in dem Moment, als er sozusagen überführt war. Und jetzt in den letzten Tagen haben sie sich ja auch verfolgt, ihr Freund, ihr enger, vertrauter Pastor, der sozusagen, dem sie ja das Buch Atemschaukel verdankt und auch ihm gewidmet hat und mit ihm auch begonnen hat, es zu schreiben, für das sie den Nobelpreis bekommen hat, was sicher auch ein großer Schock für sie war. Also wie entwickeln sich Menschen in solchen Situationen? Was für einen Charakter zeigen sie? Das ist einfach ein ewiges Mysterium. Wir wissen alle nicht, wie wir in so einer Situation reagiert hätten, ob wir eher zur ängstlichen Gruppe gehört hätten, die mitgemacht hätte, oder zu diesen wenigen. Das kann, glaube ich, niemand von sich behaupten, der nie in so einer Situation war. Deswegen lese ich nur ein kurzes Stück jetzt aus diesem Hertha-Müller-Kapitel. Es wäre billig und wohlfeil, als westdeutscher Nachkriegsgeborener den Stab über Werner Söllner zu brechen. Er war 20 Jahre alt, als die Sekuritate erstmals bei ihm aufkreuzte. Keiner, der das Glück hatte, in einer rechtsstaatlichen Demokratie aufzuwachsen, kann sagen, ob er sich damals wie Söllner oder eher wie Hertha Müller verhalten hätte. Alle geschichtliche Erfahrung mit Diktaturen legt die Vermutung nahe, die große Mehrheit hätte sich verhalten wie Söllner. Noch immer hat die große Mehrheit sich eher dem Druck gebeugt, sich eher für den leichten Weg entschieden. Immer hat es zu wenige gegeben, die zu sagen wagten, ich habe nicht diesen Charakter. Es wird auch immer zu wenige davon geben, denn wäre es anders, hätten Diktaturen noch nie eine Chance gehabt. Sie haben immer eine. Sie leben davon, dass der Mehrheitscharakter ängstlich und daher empfänglich für Einschüchterungen ist. Sie können sich darauf verlassen, dass die Mehrheit aus Bequemlichkeit kuscht, schweigt, wegsieht, sich von Gehorsam oder gar Denunziation Belohnungen erhofft, sich aktiv beteiligt, Vorteile für sich herausschlägt. Das ist das Normale. Abgesehen von begeisterten Mitmachern und zielstrebigen Profiteuren eines Regimes, kann er den Durchschnittscharakter keine großen moralischen Vorhaltungen machen. Denn wenn das eigene Leben oder die Existenz der Familie bedroht ist, dann verhält sich der normale Charakter pragmatisch. Darauf können Diktaturen bauen. Auch in Demokratien, wo widerständiges, charakterstarkes Verhalten schlimmstenfalls mit Sympathieverlust oder Karrierenachteilen geahndet wird, ist Anpassung die Regel und Widerstand die Ausnahme. Daher hat Imre Kertész recht, der einmal meinte, das wirklich Irrationale und tatsächlich Unerklärbare ist nicht das Böse. Im Gegenteil, es ist das Gute. Nicht die KZ-Wächter, SS-Männer, Judensaubrüller und Hitlerjubler sind erstaunlich. Nicht die Karrieristen, Opportunisten und Korrupten geben uns Rätsel auf. Sie sind leicht erklärbar und berechenbar. Erstaunlich sind die Ausnahmen. Erstaunlich sind die Gegner der Nazis, die oft mit dem Leben für ihre Haltung bezahlten. Erstaunlich sind Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und Martin Luther King, die sich Morddrohungen aussetzten, Gefängnisaufenthalte in Kauf nahmen und der Staatsgewalt trotzten, um der Idee der Freiheit und Gleichheit willen. In solchen Menschen loderte der Gedanke, ihr könnt uns umbringen, aber das, woran wir glauben und wofür wir stehen, könnt ihr nicht umbringen. Solch Unberechenbare, solch Mutige, sich von keiner Gestapo, keinem KGB, keiner Stasi, keiner Sekuritate, keiner Kolonialmacht und keiner Herrenrasse einschüchtern lassen, das sind die wirklich interessanten Menschen. An diesen wenigen, die sagen, mit mir nicht, es gibt etwas, das mein eigenes kleines Leben übersteigt, es gibt bestimmte Gesetze, die unbedingt gelten müssen und koste es mein Leben. An solchen Menschen zeigt sich die reinste und am höchsten entwickelte Form von Charakter. Solche Charaktere sind wundersam und rätselhaft und wir werden sie nie ganz erklären können. Auch können wir Stauffenberg, Mahatma Gandhi oder Martin Luther King nicht fragen, warum sie so gehandelt haben, wie sie es taten, was ihnen Mut und Stärke gab. Das ist schade, denn aus ihren Antworten könnte man sehr viel lernen, was die wahre Bildung betrifft. Aber wir haben gesehen, dass all diese Menschen etwas gemeinsam haben. Innere Stärke, Leidenschaft, Widerstand und Treue zu sich selbst. Es ist diese Treue zu sich selbst, die Hertha Müller sagen lässt, wenn ich das unterschreibe, kann ich nicht mehr mit mir leben. Martin Luther King und Gandhi sind nicht mehr am Leben, aber Hertha Müller gelang es, die Drohungen zu überstehen und aus Rumänien wegzugehen. In Deutschland weiter zu schreiben, wofür sie 2009 den Literaturnobelpreis erhielt. Mit der mutigen Hertha Müller haben wir deshalb am 31. Mai dieses Jahres ein Gespräch führen dürfen, in dem sie uns erklärt, was ihren Charakter formte. Es ist der seltene glückliche Fall, dass ein starker, mutiger Mensch Auskunft darüber gibt, was ihn geprägt hat. Und dann folgt das Gespräch, das ich jetzt aber nicht ganz vorlesen werde, das können Sie ja nachlesen. Doch, das macht Sie neugierig.
Sagen, dass die Schilderungen von persönlichen Charakterentwicklungen, die Hertha Müller oder wo Sie das Gespräch geführt haben oder auch Willy Brandt, das hat mich sehr berührt, weil da deutlich wird, wie ein Mensch, wie ein Kind, ein junger Mensch sich im Laufe seines Lebens zu einer charakterstarken Persönlichkeit entwickelt. Das war für mich ein großer Gewinn bei der Lektüre dieser. sagt an der einen Stelle in dem Gespräch, Voraussetzung für Mut, zweifellos ein wichtiger Charakterzug, ist Angst. Wenn man keine Angst hat, dann braucht man auch gar nicht Mut entwickeln. Also solche Erlebnisse, solche Schicksalserlebnisse sind offenbar wichtig, um Charakter zu gewinnen.
Ja. Und erstaunlich waren ja auch in dieser Minute, ich habe sie mehrfach gefragt, warum sie keine Angst hatte. Sie hatte natürlich Angst, denn sie sagte ja, ohne Angst wäre es ja auch kein Mut gewesen. Natürlich hatte ich Angst. Aber sie hat nicht, wie ich vielleicht in meiner Angst, hätte ich mir zum Beispiel vorgestellt, was sie eben mit mir täten, wenn ich nicht mitmachte. Und diese Fantasie allein, die ich da entwickelt hätte, die hätte mich wahrscheinlich dazu getrieben, dann zu machen. Und sie sagte, nein, das haben sie sich nicht vorgestellt. Sie haben sich immer vorgestellt, wie es ihr erginge, wenn sie unterschriebe. Und dass sie dann einen solchen Ekel empfände vor sich selber und einen solchen Abscheu, dass sie eben sagte, dann könnte sie nicht mehr mit sich leben. Und wenn sie dann auch noch Geld dafür bekommen hätte, wie ja viele oder manche ihrer Freunde eben auch Geld genommen haben für diese Spitzeleien, dann hätte ich mir sagen müssen, mit dem Geld, ja, wenn ich mir davon was zu essen kaufe, dann esse ich ja meinen Verrat oder ich kaufe mir was anzuziehen, dann ziehe ich meinen Verrat an. Also so hat sie gedacht und das finde ich ganz erstaunlich und toll.
Den Trend, die lautet der Einfluss der Eltern auf die Charakterbildung wäre oft überschätzt. Eltern können auch Anpassung vorleben und zur Anpassung erziehen. Dass hier die Rolle der Eltern relativ wird, das hat mich schon erstaunt.
Ich auch erstaunt. Ich glaube, das ist auch diese Unbedingtheit. Ich glaube schon, dass die Eltern bei den meisten Menschen einen großen Einfluss haben, aber man erlebt oft, dass eben die Kinder bewusst oder unbewusst, dass sie ebenfalls dessen machen oder wertschätzen, was Eltern wertgeschätzt haben. Es gibt ja Rebellionen der Kinder, das gibt es natürlich, aber auch dann sind sie von den Eltern doch geprägt, nicht einfach das Gegenteil zu machen. Also deshalb haben, glaube ich schon, dass die Eltern mehr Einfluss haben, als die Hertha Müller hier glaubt.
Ja, bei
Hertha
Müller ist es ein besonderer Fall, weil die Eltern sich eben angepasst haben. Der Großvater war auch bei den Nazis vorher aktiv und die Eltern im rumänischen System. Und vor dieser Folie hat sie gesagt, so wollte ich eigentlich nicht werden. Also in ihrem Fall waren die Eltern sozusagen die Negativfolie, von der sie sich abheben wollte.
Insofern haben doch die Eltern einen Einfluss gehabt.
Ja, aber die Eltern haben mir trotzdem auch ein paar Regeln mitgegeben, die schon auch ihren Charakter geprägt haben, wie den Satz, wenn man in einer Firma arbeitet, dann befreundet man sich mit den kleinen Leuten und nicht mit den Chefs. Das hat mir gut gefallen. Oder solche Regeln, dass man sagt, ein guter Nachbar ist wichtiger als Besitz. Das wäre so ein Schatz gewesen, den sie immer mit sich rumgetragen hat, diese Regeln. Die waren heute eigentlich auch kaum einem Kind, glaube ich, noch vermittelt werden. Insofern haben die Eltern sich ja schon was zu ihrer Charakterbildung beigetragen. Aber letztlich, sagte sie selbst, letztlich erzieht man sich selbst. Also sie hat sich dann diese Freunde gesucht, diese Intellektuellen, mit denen sie Bücher natürlich auch, mit denen sie Bücher lesen konnte und sich austauschen konnte und eben andere Werte geschätzt hat, nämlich Freiheit und sich ein Widerstand gegen das System, das alle Menschen klein gemacht hat und bespitzelt hat und entwürdigt hat. In diesem Widerstand hat sie dann ihren eigenen Charakter letztlich dann ausgebildet. Und das ist vielleicht auch das, was wir als Erziehungsoptimisten vielleicht noch sagen könnten, dass man natürlich einerseits als Eltern den Kindern alles mitgeben muss, was sie brauchen, damit sie sich aber letztlich dann auch selbst erziehen können. Also ich glaube, was einen Charakter ganz am Schluss ausmacht, wenn jemand erwachsen ist, ist schon dann auch das eigene. Also das können nicht Eltern, also Eltern können nicht jetzt gute Kinder machen oder so. Sie können ihnen viel mitgeben und sie können sie stärken und können
das empfehlen. Es gibt ja in der gegenwärtigen Diskussion viele Beispiele dafür, dass bei Eltern dieses Vermögen nicht da ist, die Kinder zu erziehen. Eltern haben es selber nicht gelernt, sie haben nicht den Mut, die Kinder zu erziehen in dieser schwierigen Umwelt. Was haben denn die Lehrer dort für eine Rolle? Viele Menschen schwärmen ja für eine bestimmte Lehrerin, für einen bestimmten Lehrer. Meistens ist es eine strenge Lehrerin gewesen, wenn die strenge Lehrerin und sagen, die haben entscheidend zu meiner Bildung und damit auch zu meiner Charakterbildung beigetragen.
Es spielen können. Insofern, was wir oft erleben ist, dass die Eltern die Erziehung an die Lehrer delegieren und die Lehrer delegieren sie zurück an die Eltern und dann bleibt sie ganz. Und es kommt auch hinzu, dass Lehrer natürlich auch überfordert sind, 30 Kinder zu erziehen, vor allem in einer Vormittagsschule. Das wird in einer Ganztagsschule schon wesentlich einfacher sein. Gerade wenn man am Nachmittag dann diese erziehungsbildenden Fächer hätte, wie Sport und Musik und Kunst und so weiter.
Also Lehrer brauchen auch das, was Eltern auch brauchen, nämlich Zeit, um sich Kindern wirklich zuzuwenden. Und da wären die Chancen natürlich sehr viel größer für Kinder aus benachteiligten Familien oder bildungsfernen Schichten, wie man heute sagt, oder Migrantenfamilien, wenn es eben wirklich für sie flächendeckend Ganztagsschulen gäbe. Es müsste dann natürlich schon anfangen mit frühkindlicher Erziehung in Kindergärten, vielleicht auch in Krippen schon, sodass da Kinder sozusagen das Optimum bekommen könnten an Zuwendung, aber eben nicht tatsächlich in der überfüllten Klasse mit 30 Kindern und nur am Vormittag und dann sitzen sie ab Nachmittag vor der Glotze oder vor dem Computer und machen Ballerspiele. Das ist sicher kontraproduktiv.
Warum ist denn die ästhetisch-kulturelle Bildung, so heißt das ja, in dem Oberbegriff Musik, Laienspiel, Sport, warum sind die so wichtig für die Ausbildung von Charakter? Sie sind ja ein großer Fußballfan, Sie vertreten ja die Position, der starke Charaktere schießen, der Tore von Herrn Euros.
Ja, ich habe in dem Buch auch immer so Parallelen gezogen, weil das gerade auch hier in der Weltmeisterschaft geschrieben worden ist, zwischen Fußball und Leben. Und der Fußball ist schon ein kleines Anteil des Lebens, natürlich ein viel einfacheres als das Leben selbst. Aber man kann daraus schon viel anwenden, was das Leben auch so will. Also nehmen Sie zum Beispiel die zwei unterschiedliche Trainerpersönlichkeiten wie den Jogi Löw und den Louis van Gaal. Der eine ist ein autoritärer Knochen, der Louis van Gaal, und hat aber Erfolg mit seiner Mannschaft, zurzeit nicht so, aber im letzten Jahr war er sehr erfolgreich. Und Jogi Löw ist mehr so ein demokratischer Typ, ein Konsens-Typ. Und hat er auch erfolgreich. Daran sieht man schon mal, erstens die Gemeinsamkeit ist, eine Fußballmannschaft braucht Führung. Aber welche Art von Führung, das ist noch kein Schritt entschieden. Es kann eine autoritäre Führung gut sein, wenn die autoritäre Persönlichkeit eine Persönlichkeit ist und eine natürliche Autorität verfügt, wie der Louis van Gaal. Und wenn er seine autoritären Maßnahmen seinen Spielern erklärt, die er durchsetzt, er hat zum Beispiel durchgesetzt, dass sie beim Essen, dass er bestimmt, wann die Spieler aufstehen dürfen, dass sie ganz Buffet gehen dürfen. Er hat die Kleiderordnung durchgesetzt, er hat ihnen Essen an ihnen beigebracht. Das waren sehr ungewöhnliche Fußballspieler. Und Gronkh hat ein gutes Spiel zu Hause geschossen. Denn der Jogi Löw wiederum, der hat gemerkt, dass irgendwie die Zeit der großen Zampanos auf dem Platz vorbei ist, dass der Fußball auch so komplex geworden ist, dass man sich nicht mehr einführt auf dem Spielfeld anvertrauen kann, das System Ballack, sondern dass man die Verantwortung verteilt auf mehrere Spieler. Und das haben diese jungen Spieler auch angenommen, die haben das auch gern gemacht. Und er hat noch etwas ganz, ganz Tolles gemacht. Er hat auf die Spieler gesetzt, die von der Presse jahrelang runtergeschrieben worden sind. Auf Klose zum Beispiel, haben alle gesagt, das ist ein Klose. Und dann haben sie große Tore geschossen. Er hat so viel gekriegt, was er gekriegt hat. Also an solchen Sachen kann man eben darstellen, wie erzieherisch Sport wirkt, auch auf Erwachsene noch.
Ablesen kann, dass er eben auch sowas wie eine Treue und Beständigkeit gezeigt hat. Aber wir haben natürlich in dem Buch auch ein Plädoyer für den guten Lehrer geschrieben und auch ein Plädoyer für den pädagogischen Eros, der ja ein bisschen in Verruf geraten ist, durch das, was auch Herr Trapp schon am Anfang gesagt hat, dass durch Lehrer die Kinder missbraucht haben oder katholische Priester. Trotzdem geht es natürlich nicht ohne pädagogischen Eros, weil es natürlich auch nichts anderes meint als die Liebe und die Zuwendung, die ein Kind braucht, um überhaupt das Beste in sich selber zu entdecken und zu erwecken. Und insofern ist der gute Lehrer, wir zitieren auch einen wunderbaren Daniel Pennac, einen französischen Schriftsteller und ehemaligen Lehrer, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, der selber ein Schulversager war, Cancre heißen die im Französischen, also Krebs, ein Cancre, das ist nämlich einer, der rückwärts geht und nicht vorwärts kommt, also der gar nichts zustande bringt, eine absolute Null, ein Versager, so wird er genannt von den Lehrern, und der dann wirklich durch ein, zwei, drei Lehrer, die nicht aufgeben und ihn irgendwas an ihm entdecken, an seine Entschuldigung, warum er die Hausaufgaben nicht gemacht hat, entdeckt zum Beispiel der Französischlehrer, dass er ganz gut erzählen kann. Er muss also Fantasie haben. Also sagt er, animiert er ihn, was einen Aufsatz zu schreiben, und dann tatsächlich kann er schreiben. Und so. Also es bedarf manchmal wirklich einfach eines liebenden Blickes auf ein Kind, das von allen anderen aufgegeben wird, und dann wird was aus diesem Kind. Und das ist etwas, was mich immer wieder berührt und fasziniert und wozu unsere armen Lehrer auch meistens keine Zeit haben und gar nicht dazu kommen, überhaupt die Chance zu haben, so ein Kind auch zu entdecken in so einem Kornkel, in so einem Versagerkind. Und dafür ist es auch ein Plädoyer.
Ja, ich kann den Vater der Gelassenheit aussprechen, auch dazu. Der Vater von diesem Kind hat gesagt, hat jetzt ein Jahr gebraucht, um das A zu erlernen. Da kann man ganz gelassen sein, 24 Jahre wäre das ganze Alphabet.
Nach dem PISA-Schock werden ja jetzt alle auf Erfolg getrennt. Das ist so, Schule ist in Planerfüllung. Anschließend muss ein funktionstüchtiges Produkt dabei herauskommen. Dann gibt es eine Medaille, das ist ein Kulturzeugnis, dann gibt es eine Medaille, das ist dann das Diplom, und dann geht man zur Deutschen Bank und funktioniert. Und dann kommen Profis raus. Und ich glaube, von den Profis halten Sie nicht so viel, was die Charaktertypen angeht. Da haben Sie auch was zu beschreiben.
Ja, man muss vorausschieben. Ich habe dieses Kurikapitel deshalb reingenommen, weil es mir aufgefallen ist an unserer Geschichte. Wir hatten im letzten Jahrhundert zwei Katastrophen, zwei Weltkriege, und es ist mittlerweile wissenschaftlicher Konsens, dass man sagt, wenn man nach den Ursachen forscht, eine der ganz großen Ursachen war der sogenannte autoritäre Charakter. Dieser autoritäre Charakter, der war Militarist, er war Nationalist, er war Antisemit, er war Sozialdarwinist, und führte dann und kulminierte in Nationalsozialisten und führte dann eben zu diesen Katastrophen, die wir kennen. Und das heißt, es gibt auch so etwas wie einen kollektiven Charakter zu jeder Zeit und in jedem Volk. Und das hat heute mir überlegt, gibt es das eigentlich auch heute, gibt es heute kollektive Charaktere? Und die Antwort ist ja, es gibt sie. Einer davon ist der Profi. Und diesen Charakter, von dem lese ich jetzt mal was.
Gut, Schmacken, dass Sie in der letzten halben Stunde unserer Diskussion auch selber Fragen stellen können. Hören Sie jetzt aufmerksam zu, aber überlegen Sie sich vielleicht schon mal, ob Sie eine Frage an die Autoren haben. Es ist dann dafür Sorgen getragen, dass Sie ein Mikrofon bekommen, wenn Sie sich dann bemerkbar machen.
Also der eine, den mache ich jetzt ganz kurz, weil er schon bekannt ist. Der sein bekannteste Typ begegnet uns in letzter Zeit am häufigsten in der Gestalt des Bonusrechners, der sogar von hochrangigen Leuten aus der Branche mit unschönen Worten gebrandmarkt wurde. So fragte etwa Klaus-Peter Müller, Aufsichtsratschef der teilstaatlichen Commerzbank, über Söldnerkollegen, die durch Abwerbeprämien gefügig gemacht werden. Der Söldner in Gestalt des Bonusbankers ist bisher der einzige Profityp, der in die Kritik der Öffentlichkeit geraten ist. Da Banken immer wieder betonten, exzessive Gehälter und hohe Boni für ihre besten Mitarbeiter seien nötig, um sie davon abzuhalten, dass sie zur Konkurrenz überlaufen, wurde öffentlich deren Mentalität in Frage gestellt. Es wurde gefragt, ist Geld denn wirklich das ideale Steuerungsinstrument für das Rekrutieren von guten Managern? Und wenn ja, wie sind die Leute gestrickt, die sich nur über Geld steuern lassen? Sollte ein Konzern tatsächlich von solchen Söldnern abhängig sein? Und wenn ja, wollen wir Kunden bei einem solchen Unternehmen einkaufen? Das hätte der Anfang einer Charakterdebatte sein können, der man gefragt hätte, wofür stehst du eigentlich? Was für eine Haltung kommt in deinen professionellen Handlungen zum Vorschein? Welcher Charakter steht hinter so einer Haltung? Diese an die gesamte Funktionselite zu stellende Frage blieb jedoch auf die Bonusbanker schwenkt. Während wir dieses Buch schreiben, als wir dieses Buch schrieben, sind wir gerade Zeuge geworden eines Kollateralschadens. Im Golf von Mexiko strömte Wochen und Monate lang das Öl aus einem Rohrloch und verseuchte das Meer und die Küstenregionen. Diese Katastrophe ist ein Lehrbeispiel dafür, was passiert, wenn mit höchster Professionalität und Leidenschaft für ein einziges Ziel gekämpft und alles andere vernachlässigt wird. Die Chefs von BP stehen im Wettbewerb mit den anderen Ölkonzernen. Sie bekommen viel Geld dafür, dass sie gute Zahlen liefern, die alle 3 Monate vorgelegt werden müssen. An jedem Tag kämpft also das Management darum, dass diese Zahlen von Quartal zu Quartal immer noch ein wenig besser aussehen. Und aus diesem Grund war an der Sicherheit gespart worden. Auf norwegischen oder brasilianischen Bohrinseln hätte diese Katastrophe so nicht passieren können, denn die Gesetzgeber beider Länder schreiben einen Notschalter vor, der das Bohrloch ferngesteuert schließen kann. Die Öllobby in den USA hat jedoch verhindert, dass dieses 500.000 $ teure Akustik-Switch-System im Golf von Mexiko und Alaska vorgeschrieben wird. Um guter Zahlen willen hatte man also in der US-Ölindustrie die Sicherheit vernachlässigt. Ganz nach dem Motto, wird schon nichts schief gehen. Und das war eine höchst professionelle Entscheidung. Und daran lernt man, der Profi unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse, sondern nur zwischen Gut und Schlecht gemacht. Erfolg und Misserfolg, Gewinn und Verlust. Eine Fernsehsendung mag zynisch sein, die Würde des Menschen verletzend, die Hirne von Kindern vergiftend, aber wenn sie Erfolg hat. Eine andere Sendung mag intelligent, witzig, informativ, anspruchsvoll oder auf hohem Niveau unterhaltsam sein, aber wenn sie kaum jemand sehen will, dann muss sie schlecht sein. Weg damit. Der Profi weiß oder hat schon mal gehört, dass Philosophen und Theologen eine Gedankenkette von Jesus über das christliche Menschenbild bis hin zur Marktwirtschaft entwickelt und diese das moralische Gütesiegel verliehen haben. Das genügt ihm. Es genügt ihm zu wissen, dass Wettbewerb, Geschäfte, Gewinnstreben philosophisch-theologisch legitimiert sind. Mit diesem Wissen im Hinterkopf legt er seinen Eigennutz aus. Dass dieselben Philosophen und Theologen auch von Verantwortung reden und davon, dass Eigentum dem Gemeinwohl zu dienen hat, davon will der Profi schon nichts mehr wissen. Was antwortete Lloyd Blankfein, der Chef von Goldman Sachs, als man ihm Vorhaltungen machte, wegen der unheilvollen Rolle seiner Bank in der Finanzkrise? Er verrichte ja nur Gottes Werk auf Erden, hat er gesagt. Goldman Sachs ist die Bank, die das Erfinden sinnloser Finanzprodukte bis zum Exzess getrieben, die Börsen zu Spielcasinos umfunktioniert und sogenannte Finanzinnovationen allein zu dem Zweck erfunden hat, darauf wetten zu können. Es ist zu befürchten, dass Blankfein wirklich überzeugt ist, im Einklang mit Gottes Schöpfung zu handeln, obwohl die amerikanische Börsenaufsicht gegen seine Banksprachanzeige wegen des Verdachts auf Wertpapierbetrug gestellt hat. Das war also der Charakter des Profi. Ihm gegenüber steht ein anderer Charakter, das ist der Charakter des Konsumenten. Und des infantilen Konsumenten. Das ist der Typ, der sich nachts vor einem Apple-Laden stellt, dort schläft und 10 Minuten wacht und sich in die Schlange anstellt und dann sein, wenn er wieder, genau, und dann sein Alter herauskommt, grinst er beseligt in die Kamera und freut sich und hat ein religiöses Erlebnis gehabt.
Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Anregungen ja bekommen. Wenn Sie jetzt erfahren haben, ich hatte dort schon eine Hand gesehen und dann hier vorne links, bitte machen Sie sich nochmal bemerkbar. Bitte fragen, keine Lesung, bitte.